Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Johanna, Gudrun, Luise, Peter, Mareike, Zora, nochmal Peter, Veronika, Sarah und Laura. Große Töchter ist Community finanziert und aktuell auf der Suche nach ca. 20 neuen SupporterInnen, um 2025 gut weitergehen zu können und regelmäßig weiter produziert werden zu können. Und deshalb an der Stelle nochmal mein Aufruf, wenn ihr Große Töchter gut findet, wenn ihr wollt, dass es den Podcast weitergibt, dann schaut doch mal rein auf steadyhq.com/Große Töchter Podcast. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Da könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diesen feministischen Podcast weitergeben kann. Vielen lieben Dank euch. Und wenn wir schon beim Thema Support sind, schließe ich da gleich einen zweiten Aufruf an. Und zwar, ihr könnt aktuell noch bis 28. Februar für Große Töchter voten bei den Ö3 Podcast Awards. Das dauert nur 2 Sekunden und diesen Link schmeiße ich auch in die Shownotes. Es geht jeden Tag einmal pro E-Mail-Adresse, also ich würde mich sehr über eure Stimmen freuen. In der heutigen Folge ist Stephanie Jaksch zu Gast. Stephanie ist, so nennt sie sich selbst, Wortarbeiterin. Und wahrscheinlich die eine Person in Österreich, die sich am besten in der Buchbranche auskennt und das von allen Seiten und aus allen Perspektiven. Sie war Verlagsleiterin und sie ist jetzt Lektorin und auch selbst Autorin. Letztes Jahr erschien ihr Buch Über das helle, radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten beim Heimon Verlag und wir haben uns in dieser Folge genau darüber unterhalten, über das Thema Zuversicht, über Hoffnung und das noch dazu an einem sehr geschichtsträchtigen Tag, denn wir haben die Folge am 12. Februar 2025 aufgezeichnet und 2 Stunden bevor Steffi zu mir kam, sind die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP geplatzt und das Gespräch steht auch so ein bisschen unter dem Eindruck dieser aktuellen innenpolitischen Entwicklungen. Wie diese Entwicklungen weitergehen, auch bis diese Folge erscheint, das ist natürlich jetzt nicht zu antizipieren, aber das nur so als Hintergrundinfo, an welchem Tag diese Folge entstanden ist. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Steffi.
Hallo, liebe Bea.
Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und es zu mir geschafft hast, trotz des nicht sehr freundlichen Wetters heute. Ich beginne ja alle meine Folgen mit einer Frage. Und das ist die Frage mit, wer bist du und was machst du?
Oh Gott.
Und das ist so die Frage, die meinen GästInnen die Möglichkeit gibt, sich selbst mal so ein bisschen vorzustellen.
Ja, das ist die schwerste Frage.
Weil das bei dir auch so viel ist.
Ja, und irgendwie, ich weigere mich ja immer zu sagen, ich bin genau das. Das ist ja mein großes Problem. Und es war auch immer schon ein Problem, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da haben dann irgendwie die ganzen MarketingberaterInnen vom AMS haben dann damals immer gesagt, das geht nicht, du kannst nicht verschiedene sein oder du kannst nicht so ein Portfolio haben. Das ist dann unklar in der Kommunikation. Ja, wirklich, es war so. Und was aber tatsächlich für ganz viel Verstörung gesorgt hat, war, dass ich ja ganz oft sage, ich bin Wortarbeiterin. Mhm. Das mal vorweg. Und dann schauen mich alle mit großen Augen an und sagen, what the fuck ist eine Wortarbeiterin? Mhm. Darf man what the fuck sagen in deinem
Podcast? Man darf in meinem Podcast alles sagen.
Okay, super. Und da ist es tatsächlich auch passiert, eben dieser einen Marketingberatung, da habe ich das dann auch ausgetestet, was passiert, wenn ich das sage. Und diese Beraterin damals, ich habe wirklich gedacht, die verfällt jetzt gleich in dumpfes Brüten und hat dann gesagt, nein, das können Sie nicht sagen, Frau Jaksch, das geht überhaupt nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, warum geht das nicht? Ja, aber das macht es so, Sie machen ja intellektuell wertvolle Arbeit als Lektorin und als Autorin und als Projektmanagerin, das macht das so klein, wenn sie sagen Wortarbeiterin. Und ich habe dann gemeint, aha, interessant, weil das für mich tatsächlich genau das Gegenteil ist. Tatsächlich, weil in meinem Brotjob, sage ich mal, also ich bin tatsächlich Lektorin, ich begleite AutorInnen auf dem Weg von der Idee zum Buch und zu Verlagen, ich arbeite für Verlage, coache AutorInnen, ich mache Projektmanagement für Bücher, ich kuratiere Festivals, ich bin selber Autorin und in all dem führt alles zu dem Wort Wort. Mhm. Ja? Und meine Arbeit ist nun mal komplett an Worte geknüpft und ich finde es ganz, ganz wichtig, weil wir in so einer Branche auch leben, die, ich sag mal, honorarmäßig einfach sehr, sehr niedrig angesetzt ist. Und wie in so ziemlich jedem Eck dieser Kulturbranche und Kunstbubble ja immer dieses Ding vorausgeht, ach schön, du arbeitest in der Kreativbranche, das ist ja quasi deine Leidenschaft, so das kostet ja nichts. Und für mich das Wort Arbeit einfach impliziert, da arbeitet jemand, ich sitze nicht einfach nur nett an meinem Schreibtisch und jongliere ein bisschen Worte durch die Gegend, sondern das ist wirklich harte Arbeit und ich sitze oft am Tag 12 Stunden da und hackel, ja, und das, also von nichts kommt nichts und ich möchte, dass das als Arbeit anerkannt ist. Es gab dann 1-2 Rückmeldungen, die sagen, ja, aber du kannst dich doch nicht ArbeiterIn nennen. So, das ist doch so ein Begriff, der kommt aus einer ganz anderen Tradition und ich so, Entschuldigung, ich bin ja auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Also, ich habe mir das alles über viele, viele Jahre erarbeitet, was und wer ich jetzt bin. Und natürlich bin ich eine Arbeiterin. Ich definiere mich auch so tatsächlich.
Ja, ja.
Und das irgendwie scheint viele Leute zu verwirren, merke ich immer noch. Aber ich sage halt, dass es so ist. Also das mache ich, das bin ich. Komme aber eigentlich ursprünglich aus dem Theater. Habe lange an Theatern auch in Deutschland gearbeitet, als Dramaturgin, als PR- und Marketingverantwortliche, bevor ich dann 2011 nach Wien gezogen bin und dann in die Buchbranche gewechselt bin und dort eigentlich so von Buchhändlerin über Lektorin, Autoren, Akquise, Zuständige bis hin zu PR eigentlich alles im Verlagswesen gemacht habe, was man so machen kann. Und meine letzte große Station war dann bei Krimi & Schere auch am Ende die Verlagsleitung tatsächlich. Und das hat mir großen Spaß gemacht, aber irgendwann war so der Punkt erreicht zum Weiterziehen und seitdem bin ich jetzt seit über einem Jahr selbstständig und das taugt mir sehr.
Ich finde es total spannend, dass du gerade gesagt hast, dass Leute sich in dem Begriff Arbeiterin stören. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie das Gefühl haben, das ist ein Begriff, der so an dem, ja, eben auch so an klassenbezogen ist auch.
Ja.
Ich finde das auch immer total spannend, wie bezeichnet man sich selber, weil ich komme selber aus der Arbeiterklasse und würde mich da auch immer noch zugehörig fühlen, auch wenn ich geistig arbeite. So.
Ja. Als wäre das was, was nicht zusammengeht. Ja, genau. Also das allein ist ja schon vollkommen absurd.
Und ich finde es auch deshalb spannend, weil ich finde gerade viele Menschen, die so im Kulturbereich oder auch intellektuell arbeiten, sind quasi die neue ArbeiterInnenklasse. Wie das Veronika Bonmin auch schreibt, die neue ArbeiterInnenklasse, weil wir halt einfach wirklich nie, wirklich prekär teilweise leben und arbeiten. Ne? Und einfach so niedrige Honorare haben, die sich teilweise Leute, die tatsächlich Arbeiter sind, auch gar nicht vorstellen können, weil sie viel besser verdienen und viel gesichertere Leben führen als wir. Ja?
Absolut.
Und deshalb finde ich es auch, ich finde den Begriff Arbeiterin auch sehr passend. Ja? Ja. Auch für mich, auch wenn das wie soll ich sagen, Irritation auslöst, weil ich tatsächlich auch finde, dass auch es wichtig ist, auch diesen Begriff zu verwenden, um auch so, wie soll ich sagen, so eine Klassensolidarität auch herzustellen, auch mit anderen Menschen, die auch in anderen Bereichen arbeiten, die vielleicht auch prekär sind und auch wenig verdienen.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, tatsächlich also darauf zu bestehen, dass da fair bezahlt wird.
Ja.
Und eben da ist Solidarität ein riesiger Punkt, weil du das in der Branche, in der ich bin, eben jetzt in der Buchbranche ganz oft hast, wenn ich dann sage, der und der Seitenpreis wäre angemessen, dann sagen natürlich viele Auftraggeber in der Branche, na, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dann gibt es immer jemanden, der es günstiger macht. Und das ist so ein bisschen sich gegenseitig natürlich ein Hackel ins Kreuz hauen. Ja. Wenn ich dann sage, ich dumpe jetzt den Seitenpreis von einer Kollegin, das mache ich auch nicht.
Genau. Ja,
also, und da ist, finde ich, also da ist einfach noch viel, viel mehr Solidarität vonnöten und Bewusstsein auch dafür, dass es, um über die Runden zu kommen, jetzt kann man natürlich immer sagen, ihr habt euch ja ausgesucht, in dieser Branche zu sein, aber es ist, wenn du das machst, du brauchst eine irrsinnig hohe Schlagzahl, um halt auf dein, ich sag mal, dein monatliches Auskommen zu kommen. Also da kannst du nicht rumdaddeln und irgendwie sagen, mach hier mal ein bisschen Textarbeit, schreibe hier mal eine kleine Kolumne, sondern du musst einen irrsinnigen Durchsatz haben. Mhm. Ich habe das letzte nochmal nachgeschaut, das letzte Jahr, und ich habe allein im Lektoratsbereich, ich habe 32 Bücher betreut im Jahr. Das ist, also im Nachhinein denke ich mir, wann habe ich das gemacht? Und daneben auch noch ein Buch geschrieben und Dinge kuratiert und moderiert. Aber eben, es ist natürlich ein bisschen wahnsinnig auch, aber, und ich würde es jetzt auch gern anders anlegen dieses Jahr, ein bisschen zumindest, aber eben diese Schlagzahl muss irrsinnig hoch sein, damit sich das ausgeht. Ja.
Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man so irgendwie dieses Bild bricht, dass Menschen, die im Kunstkulturbereich arbeiten, irgendwie total privilegiert sind und reich sind. Das ist eine Vorstellung, mit der ich leider oft konfrontiert bin, dass ich, dass Leute glauben, ich bin irgendwie so
ins Haus und situiert, Braus,
weil ich manchmal im ORF vorkomme und ein Interview gebe, das übrigens auch unbezahlt ist. Weil sie mich im Fernsehen sehen oder weil sie glauben, dass ich irgendwie jetzt, weil sich mein letztes Buch gut verkauft hat, dass ich davon jetzt irgendwie leben könnte oder so. Ja, also das ist ja auch lächerlich. Also von Verkäufen kann man nicht leben. Ne? Also so, das wissen wir ja beide. Ne? Also das ist einfach nichts, wovon man leben kann. Und ich kriege auch jetzt zum Beispiel für den Weltfrauentag schon wieder Anfragen. Und das sind ganz viele Anfragen, die dann irgendwie davon ausgehen, dass ich das gratis mache. Auch so mit diesem Grundtenor, aber das ist doch, also wir machen das ja für Frauen und sie sind ja für Frauen so ungefähr. Warum machen sie das nicht gratis? Und die, weiß ich nicht, Bürgermeisterin setzt sich da auch gratis hin, dann für die Podiumsdiskussion und so. Und ich muss den Leuten dann immer erklären, dass das mein Einkommen ist.
Ja, und es ist deine Arbeitszeit.
Und das ist meine Arbeitszeit. Und die Bürgermeisterin natürlich kriegt ein fixes Einkommen, das wahrscheinlich nicht schlecht ist. Ich habe das nicht, ich mache das eben nicht auf Basis von irgendwie ganz viel Privilegien, weil es ein Spaß ist, sondern das ist meine Arbeit. Und ich glaube, dass da dein Zugang schon hilft, zu sagen, ich bin Arbeiterin, das ist meine Arbeit. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, diesen Wert.
Es ist kein Hobby auf Basis von Lohnarbeit, die ich ohnehin schon habe oder so.
Ja, und ich muss auch sagen, das war tatsächlich auch im Hinterkopf schon auch bei mir eine Idee, weil das, also mein Unternehmen, das ich dann gegründet habe, natürlich ein Personenunternehmen, aber immerhin eins, heißt ja In Worten. Mhm. Und mir das erst nachher aufgegangen ist, dass es schon, glaube ich, eigentlich eine Idee war, dass diese doppelte Bedeutung auch hat. Also zum einen mache ich alles, was ich tue, mit Worten. Und zum anderen habe ich mich daran erinnert, an dieses, als diese Fakturablöcke irgendwie auch noch gab, wo man dann auf den Preis hingeschrieben hat. Und dann dahinter war ja immer noch In Worten 533 zum Beispiel. Dann hat man es ausgeschrieben. Mhm. Und das fand ich tatsächlich gut, das damit reinzubringen, weil das sofort, zumindest so auf den zweiten Blick, hat es auch wieder diesen Dreh hin zu, das ist was wert und man kann das auch benennen.
Ja.
Und das ist nämlich ganz, ganz schwer, sich daran zu gewöhnen, auch dass man das so benennen muss, weil solange man fix angestellt ist und sein Auskommen hat, das kann besser oder schlechter sein natürlich, stellt man sich die Frage gar nicht so sehr im selbstständigen Bereich, aber muss man das wirklich die ganze Zeit thematisieren? Das ist so. Also sonst herrscht da immer das Missverständnis vor, das, weil man eben in diesem Bereich arbeitet, in diesem kreativen Bereich, dass man das ja alles aus Leidenschaft macht und quasi ich angeblich dann von Luft und Liebe leben kann. Das kann ich aber nicht.
Ja, genau. Ja. Oder von, also sie kriegen dann Exposure oder so. Ne? Also ihr Name steht dann dort und denke ich mir auch immer, davon kann ich bei Bildern nichts kaufen. Kann ich nicht in der Bilderkasse sagen, ich zahle mit meinem Namen.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, oder meinem Vermieter sagen, das ist mein Name. Wert.
Hier kann ich damit zahlen.
Ja. Genau. Du bist ja eben, du hast gesagt, du bist auch Autorin. Ja, und das ist ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Du hast nämlich im Hermon Verlag ein Buch geschrieben über das helle, radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Mhm. Und darüber wollte ich heute mit dir eigentlich sprechen. Was ich spannend finde, ist, dein Buch ist ja sozusagen der Weg von der Nacht in den Tag so ein bisschen. Also es ist so, es startet, glaube ich, um 3 Uhr früh bis 8 Uhr früh.
Bis 8 Uhr,
genau. Und dann ist es pro Stunde ist dann ein Kapitel quasi. Mhm. Wenn du den gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, nach Dunkelheitsgrad einordnen solltest, welche Uhrzeit ist gerade?
Das kommt jetzt darauf an, jetzt sind wir Februar. Wir sind im Februar, es wird gerade schon wieder dunkel. Ja, wie viel Uhr ist jetzt? 5 oder so wahrscheinlich, 5 Uhr nachmittags. Ich würde sagen, wahrscheinlich gerade jetzt um die Jahreszeit so irgendwas zwischen 6 und 7.
Okay. Wenn du die politische Lage einrechnest?
Natürlich ist man dann versucht zu sagen, tiefste Nacht.
Ja.
Ich versuche trotz allem, auch wenn es mir, ich gebe es wirklich zu, es fällt mir sehr, sehr schwer gerade. Ich versuche trotzdem immer noch so einen ganz kleinen Schimmer Hoffnung nicht loszulassen. Ich glaube, das brauche ich, damit ich nicht wahnsinnig werde. Deswegen würde ich trotzdem sagen, vielleicht so 6 Uhr momentan, weil es ist so eine Uhrzeit jetzt gerade zu dieser Jahreszeit. Da bin ich ja oft tatsächlich schon wach, also heute auch wieder. Heute war ich schon um 4 wach, grauslich, ja. Und das ist oft so der Moment, in dem es so ganz leicht anfängt zu kippen. Also wo es eigentlich dunkel ist, aber wo es so einen ganz kleinen, also wo man merkt, ah, jetzt kämpft sich der Tag so zum ersten Mal rein. Und das ist, glaube ich, das wäre für mich gerade die Stimmung. Vielleicht auch, weil das heute dieser Nachmittag jetzt war, an dem Kickl den Regierungsauftrag zurückgegeben hat. Vielleicht ist das mein kurzes Zwischenhoch, das mich das jetzt sagen lässt. Und das gilt ja nicht für immer. Ich ahne, dass das nicht das Ende ist. Oder das wissen wir alle. Aber auch unabhängig davon würde ich sagen, ich möchte uns in so einem Moment verorten, in dem es eigentlich noch dunkel ist, aber so eine allererste Ahnung von Licht anfängt, sich so reinzukämpfen.
Kurz zur Erklärung zu dem, was du gerade gesagt hast, heute ist Mittwoch, der 12. Februar, den Tag, wo wir das aufnehmen.
Ja.
Und da sind gerade die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP geplatzt, kurz bevor du gekommen bist.
Genau, es ist wirklich kurz
genau,
vorher.
Genau, nur zur Einordnung, weil wir wissen nicht, was alles passiert, bis diese Folge rauskommt, aber nur damit ihr wisst, wo wir uns gerade befinden.
Alles rausschneiden, weil es ist alles schon nicht mehr
nein,
wahr.
Das Lustige ist, meiner letzten Folge, als wir die aufgenommen haben, gab es noch Koalitionsverhandlungen zwischen NEOS, SPÖ und ÖVP. Es passiert ja sehr viel in sehr kurzer Zeit gerade. Ich muss sagen, dass mir noch selten eine Vorbereitung für ein Interview so schwer gefallen ist.
Aha. Why?
Mit Ausnahme von Folgen, wo es um Sport geht. Die fallen mir auch immer sehr schwer, aber das ist zumindest etwas, wo ich mich einlesen kann und dann irgendwie entblöße ich mich trotzdem immer als ahnungslos in den Gesprächen, aber zumindest habe ich dann ein paar Facts raussuchen aus dem Internet, wo ich dann so klinge, als hätte ich irgendeine Ahnung von irgendwas. Sport ist nicht mein Thema. Weil es in deinem Buch um Zuversicht und Hoffnung geht und ich wirklich gerade massiv hoffnungslos bin und das in einem Ausmaß, dass es mir sogar schwerfällt, Fragen dazu zu stellen. Also ich bin davor gesetzt, und wir haben ja auch kurz E-Mails hin und her geschrieben und du hast gesagt, ich weiß auch eigentlich gar nicht, was ich sagen soll.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, cool, ich weiß auch nicht genau, was ich fragen soll.
Ja.
Weil ich stehe so ein bisschen wortlos tatsächlich vor dieser ganzen Situation, in der wir uns befinden. Global, national, auf so vielen Ebenen. Ist gerade so eine Multikrise, die auch nicht nur eine Multikrise ist, sondern irgendwie schon fast ein bisschen wirkt, als wären wir bei so einem Zivilisationszusammenbruch dabei. Als wäre das irgendwie so ein bisschen das Ende.
Ja, also der erste Kahn, Reihe fußfrei gerade.
Der Kahn, der gerade in die Wand fährt. Und deshalb so meine Frage, wie geht es dir gerade mit dieser ganzen Situation?
Ja, nicht gut, tatsächlich. Ich habe ein bisschen damit gekämpft jetzt in den letzten Wochen, weil ich einige Interviews hatte. Jetzt so zum neuen Jahr, das ist dann der Moment, in dem man eben, das ist ein Buch, das heißt Über das Helle, es geht um Zuversicht. Es ist noch die dunkle Jahreszeit, wo ich gemerkt habe, ah ja, jetzt wird das Buch wieder aktuell, es ist ja schon letzten August rausgekommen und jetzt gibt es wieder Anfragen. Und sich aber die grundsätzliche Situation, auch wenn man sie ja erahnen konnte, zu dem Zeitpunkt, als das Buch dann auch in Druck gegangen ist, das war ja schon letztes Jahr im Juli, also diese Zeitläufe sind ja so lang, das darf man nicht vergessen.
Ja, genau. Da war noch in den USA noch
Trump Wahlkampf. War noch nicht wieder gewählt, ja, auch wenn ich es befürchtet habe, dass es so sein würde. Wir hatten die Regierungs-, also die Wahl in Österreich so noch nicht geschlagen.
Und du hast die Zeit in deinem Buch dann als herausfordernd beschrieben und ich habe dann am Lesen gedacht, das ist rückblickend, also das ist fast, wenn man die heutige Situation sich ansieht, ist es fast ein Euphemismus.
Ja, das muss man, wobei es vielleicht damals tatsächlich noch zugetroffen hat, jetzt würde ich das nicht mehr. Also für die jetzige Zeit würde ich es anders formulieren, glaube ich. Und ich eben, manchmal mir jetzt auch schwer getan habe, weil ich dann das Gefühl hatte, oh, jetzt wollen die Leute alle so, wenn sie mich interviewen oder wenn ich in Gespräche gehe, jetzt möchte jeder, dass ich ihnen so ein bisschen ein Patentrezept für Optimismus liefern kann oder sich erwarten sich mehr so ein How-to be optimistic. Und das kann ich halt nicht. Also das hätte ich auch schon vorher nicht gekonnt, weil darum geht es eigentlich im Buch auch nicht. Ich hatte da manchmal so ein bisschen Angst, dass manche vielleicht denken, das Buch ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil es über das Helle heißt. Aber der Prozess des Schreibens dann schon so war und auch danach nochmal die Realisation, eigentlich habe ich viel, viel mehr über Dunkles geschrieben. Ja. Aber auch aus dem Grund raus, glaube ich, dass ich dann erst verstanden habe in der Beschäftigung damit, dass ich das Helle nur wirklich in irgendeiner Form sehen, thematisieren kann, wenn ich vorher durch ganz, ganz viel Dunkles durchgegangen bin. Also deswegen ist dieser Tagesanbruch vielleicht auch so der Moment, den ich jetzt gewählt habe, weil das so dieser Moment ist, in dem man merkt, eben jetzt kippt was oder es bleibt nicht für immer dunkel. Es fühlt sich ja gerade so an, als wäre das jetzt so ein Endpunkt, ganz oft gesellschaftlich, politisch. Und ich kann trotzdem jetzt, auch wenn ich vielleicht nicht die Expertin für Optimismus bin, das glaube ich niemand, kann ich trotzdem nicht akzeptieren, dass das so bleiben wird, wie es jetzt ist. Damit tue ich mir irrsinnig schwer.
Ja.
Oder dann hätte ich so das Gefühl, ich gebe jetzt alles verloren und das schaffe ich nicht. Ja, also das so bedrückend ich alles finde, also das ist einfach so. Und ja, nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle anderen Menschen auch. Mhm. Ja, ich schließe da jetzt wirklich mal alle mit ein, weil eigentlich ist es für alle schlecht, was gerade passiert. Da kann ich für manche noch schlechter als für andere, muss man auch dazu sagen. Da gibt es viele marginalisierte Gruppen, wo ich denke, für die ist es viel, viel schlimmer als für mich. Da sitze ich noch irgendwie eigentlich in einem ganz, also im verhältnismäßig angenehmen, warmen, sage ich jetzt mal, in relativ sicheren Verhältnissen. Aber ich kann das trotzdem nicht loslassen. Ja? Also so eine gewisse Hoffnung kann ich nicht gehen lassen. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber manchmal frage ich mich auch und denke mir, lass doch alles, doch eh alles jetzt am Sand. Lass mal es gut sein. Richten wir uns in dem Drama ein, aber das schaffe ich nicht.
Es ist ja eine sehr häufige Reaktion auf tatsächlich auch auf faschistische Verhältnisse, dass Leute sich ins Private zurückziehen.
Oh Gott, ja.
Und das ist ja, das ist auch etwas, was ich in dem Moment, als diese Koalitionsverhandlungen, die jetzt, Gottlob, geplatzt sind, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber jetzt mal fürs Erste können wir uns freuen drüber. Da haben sehr viele Leute gesagt, so, und jetzt, ich kaufe mir jetzt ein Haus im Waldviertel und da ziehe ich jetzt hin und dann bleibe ich dort die nächsten fünf Jahre und interessiere mich für nichts mehr und lese keine Nachrichten mehr. Und das ist etwas, was mich dann immer ein bisschen wütend macht. Obwohl ich selber so eine, also ich bin ja irgendwie, ich habe chronische Depressionen und ich bin selber irgendwie so eine Person, die sich mit Hoffnungslosigkeit gut auskennt. Aber mich macht das immer so ein bisschen wütend, weil ich finde, dass es so eine unfassbar privilegierte Reaktion ist. Und gerade wenn man jemand ist, der das Privileg hätte, ins Waldviertel zu gehen, und also das ist ja nur in dem Bild, ja, aber so sich da zurückzuziehen und irgendwie zu Biedermeiern die nächsten fünf Jahre, dann ist man auch jemand, der das Privileg hat, den Mund aufmachen zu können.
Ja.
Und zumindest ein bisschen Widerstand zu leisten in dem Rahmen, den man halt zur Verfügung hat. Und so ein bisschen, und da würde ich auch gerne wissen, was für dich Zuversicht ist oder was so Optimismus eigentlich bedeutet, auch in einem politischen Sinne, weil ich bin grundsätzlich ein sehr pessimistischer Mensch, aber mein Zugang ist dann immer so ein bisschen das, was auch Antoni Gramsci eben beschrieben hat mit so Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. So. Mein Handeln ist ganz oft so ein Tun als ob, ne? Weil ich auch einen Handlungsspielraum brauche, um damit umzugehen, was ist. Ne? Und es mir, glaube ich, nicht verzeihen könnte, mich zurückzuziehen und zu sagen, ich habe nichts gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe das absolut. Ich habe tatsächlich darüber gerade einen Text geschrieben, was jetzt auch schon wieder so prätentiös klingt, weil eben auch das, was du gesagt hast, macht für mich sehr, sehr viel Sinn, weil ich glaube, also Hoffnung ist was, das muss man sich ja leisten können. Ja. Auf eine Art.
Aber man kann trotzdem, auch wenn man wenig Hoffnung hat oder keine Hoffnung hat, optimistisch handeln, kann obwohl man pessimistisch ist und hoffnungslos. Und das mache ich irgendwie schon sehr lange.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Pflicht.
Ja, genau, genau.
Dass ich halte das wirklich für eine Pflicht und ich spüre jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch eben, weil ein Buch rausgekommen ist von mir, das Über das Helle heißt, was mich jetzt dazu quasi privilegiert und befähigt hat, daraus zu lesen, mit Menschen darüber in Kontakt zu kommen. Und ich, am Anfang war das noch alles sehr, sehr, also es war immer alles sehr freundlich, sehr wholesome und alle, ja, juhu. Und dann ging es manchmal in Diskursveranstaltungen, wo ich gemerkt habe, es gibt eine große Müdigkeit im Zuschauerraum, und manchmal sogar eine gewisse, ich sag mal, Irritation und so unter der Oberfläche leicht brodelnde, also jetzt nicht Aggression, aber einen Unmut, wenn man vorne sitzt auf dem Podium und man spricht darüber, eben über die Verhältnisse gerade und haben wir die Pflicht dazu, jetzt was zu tun oder nicht? Also wie weit geht diese Pflicht? Reicht's, wenn ich jetzt hier sitze und wir reden drüber? Und wir können danach aber alle nach Hause gehen und wieder Serien gucken. Und bei Einzelveranstaltungen habe ich jetzt eben gesagt, das reicht eben nicht. Also ich glaube, die Pflicht, die wir jetzt haben, eigentlich immer hatten, aber jetzt vielleicht noch drängender als vorher, ist, sich auszusetzen. Ja, und da rauszugehen und mit Leuten zu sprechen. Und das sage ich nicht, weil ich so die Meisterin da drin bin und weil mir das so leicht fällt. Aber weil ich es schon für unsere Pflicht halte und auch für meine. Und ich habe schon gemerkt, das kommt mitunter nicht so gut an. Ja. Also da gibt es so einen Unwillen von, ja, aber uns geht es doch allen nicht gut und wieso sollen wir jetzt auch noch was tun? Weil es uns allen nicht gut geht und das, man kann jetzt nicht von uns allen verlangen, dass wir uns engagieren.
Na, aber ich finde, genau deshalb sollten wir was tun, weil es uns allen nicht gut geht.
Exakt, aber der eigentliche Schluss, den es natürlich so als einen Konsens gibt, ist da draus, uns geht es ja allen nicht gut, eben was du vorhin gemeint hast, lasst uns in Ruhe mit dem, was ihr wollt. Irgendwie lasst uns in Ruhe mit Forderungen. Wir würden uns jetzt gerne hinlegen, die nächsten 5 Jahre. Und ich habe dann gesagt, aber was genau macht ihr denn? Also was machen wir denn? Was mache ich auch? Wenn ich jetzt sage, ich möchte mit dem allen nichts zu tun haben. Ich hatte auch letztens die Diskussion wieder über eben über Medienkonsum und dann auch ganz viele dann gesagt haben, ich will aber nichts mehr hören, ich will nichts mehr sehen, das interessiert mich alles nicht mehr, das tut mir nicht gut und ich verstehe das natürlich. Ich verstehe das wirklich sehr, sehr gut, mir tut das auch nicht gut, aber ich kann mich davon nicht komplett abkoppeln, weil was soll ich denn machen? Soll ich jetzt, in meinem Freundeskreis gibt es viele queere Personen, es gibt People of Color, es gibt irgendwie behinderte Personen, es gibt sehr, sehr Frauen. Viele... Na, Frauen, von Frauen noch gar nicht anzufangen.
Aber das reicht ja schon, ne? Also in derartigen, also das, ja.
Da, natürlich reicht es, aber ich denke mir, das ist irgendwie so, das ist alles keine gemahnte Wiesen für uns. Alles, was man sich mühsam über so, so viele Jahre, Jahrzehnte erkämpft hat, ist alles so schnell, also ist ja so schnell zurücknehmbar. Schauen wir in die USA gerade. Das ist ja ein Wahnsinn. Jeden Morgen wacht man mit einer neuen Katastrophenmeldung auf. Und ich dann wirklich mein letzter Gedanke jetzt in den letzten Tagen dazu war, was erzähle ich denn all diesen Menschen in meinem Freundeskreis, in meinem familiären Umfeld? Soll ich denen wirklich jetzt gegenübertreten und sagen, sorry, ich bin für die nächsten 5 Jahre hier nicht zuständig? Also so, was macht denn das mit mir, was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir uns jetzt alle zurückziehen und sagen, eben, ich biedermeier jetzt ein bisschen, ich kümmere mich um meine Pflanzen und meinen Garten. War schön, mit dir befreundet zu sein. In 5 Jahren, wenn es vielleicht wieder anders ist, können wir dann wieder reden.
Dann kann also, ich was wieder ist denn das politische für Botschaften von mir
ertragen. Was wäre das für eine Einstellung, wenn wir als Gesellschaft so mehrheitlich funktionieren?
Ja.
Das ist ja für mich der große Knackpunkt und die große Frage, weil dann verlieren wir wirklich was. Mhm. Also dann verlieren wir uns.
Und also ich finde eine ganz große Gefahr, und das sehe ich jetzt schon und das sehe ich schon die letzten Jahre, ist so diese Normalisierung der Katastrophe. Das ist ja etwas, was rechte Parteien und rechtspopulistische Parteien, rechtsextreme Parteien ja wirklich meisterhaft schaffen, dass sie Dinge, die vor 2 Jahren jetzt noch völlig absurde Ideen waren, sind mittlerweile komplett normal, ne? Weil wir uns alle so gewöhnen. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer versuche, Leuten klarzumachen, dass das nicht normal ist alles. Nichts, was wir da gerade sehen, ist normal. Mhm. Und ich merke aber auch selber schon, wie ich mich an Dinge gewöhne. Ne?
Ja.
Alleine, dass es einen Präsident Trump gibt, ist nicht normal. Ich kann mich noch an 2016 erinnern, jedes Mal, dass ich das gehört habe im Radio, hat es mich gerissen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja wie eine South Park-Folge. Mhm. Ne? Also, dass so jemand Präsident ist. Es wäre lustig, wenn es nicht real wäre. Ne? Wäre es irgendwie so ein absurder
Ja,
wenn
es eine Persiflage wäre, genau, ja, hervorragend, genau. Aber...
Und es ist auch nicht, also auch das Vokabular, das die FPÖ verwendet, ist nicht normal. Die Nein. Forderungen, die sie stellt, sind nicht normal. Und vor 5 Jahren wären wir über manche Sachen noch entrüstet gewesen, die jetzt normal sind. Und das ist das, was ich so gefährlich finde. Mhm. Und ich finde, das ist schon etwas, wo man auch als Mensch, der jetzt vielleicht nicht den größten Handlungsspielraum hat, aber der zumindest eine Reichweite hat, und zumindest eine Stimme hat und irgendwie schreibt und spricht und Leute hören sich das an und lesen das, das ist zumindest etwas, wo man so ein bisschen entgegenwirken kann.
Absolut. Und es ist auch scary. Ja, also es ist extrem, es fühlt sich bedrohlich an. Und ich spüre schon auch in meinem Umfeld, gerade wenn es um das sich äußern geht und ich kann mich da auch nicht ganz ausnehmen oder ich komme da manchmal auch nicht ganz aus, dass ich schon auch mitkriege, dass es natürlich inzwischen Leute gibt oder jetzt gerade während den Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP es schon im Umfeld immer wieder Leute gab, die dann gesagt haben, bei manchen Themen, na, dazu äußere ich mich jetzt nicht öffentlich, weil wer weiß, ob es mir nicht irgendwie, ob es mir nachher nicht schadet, wenn das irgendwo registriert wird. Oder ich arbeite dort und dort und da gibt es Verbindungen in die und die Partei. Ich kann das jetzt nicht mehr sagen. Also so das, also das hat ja alles, das alles wird schon normal.
Ja, genau. Genau.
Also dieses so Zurückschrecken vor Dingen. Und wie gesagt, ich kann mich das selbst ja auch nicht ausnehmen. Mhm. Ich denke auch ganz oft, mache ich das jetzt wirklich? Und ich bin noch bei weitem nicht so exponiert wie du jetzt oder einige andere, ja, die wirklich Tag für Tag noch mal so viel intensiver wahrscheinlich als ich für all das rennen. Und ich da einfach so einen großen Moment spüre von, wie lange kann man das noch sagen, ja, ohne dass es Konsequenzen für mich hat, die wirklich bedrohlich werden. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist eben, wie du sagst, es ist ja alles schon da. Mhm. Es ist nicht normal. Und ich bin jetzt gerade wieder drauf gekommen, weil du gerade Trump angesprochen hast. Eben, als er das erste Mal Präsident geworden ist, 2016, genau. Da war das überall auch noch ein Aufschrei. Da gab es riesige Demonstrationen. Da sind irgendwie hunderttausende Frauen irgendwie auf die Straße gegangen. Wo bleibt denn das jetzt? Das passiert ja schon gar nicht mehr. Da widerspricht gerade niemand. Also diese Opposition Angst, dort ist tot, natürlich. Ja. Und da sind wir wieder, also das ist der Zirkelschluss dorthin.
Genau, ganz oft, also das ist ja auch so entstehen ja auch autokratische Systeme und faschistoide Systeme, dass Leute schon im vorauseilenden Gehorsam sich fast schon gleichschalten lassen.
Ja, und mich hat das jetzt sehr gerissen, die Tage. Ich glaube, letzte Woche war das, wo ich in einem Umfeld, wo ich gerade irgendwie arbeite, gibt es eben auch eine junge Mitarbeiterin, die wirklich fantastisch ist, die aus Ungarn kommt und seit einigen Jahren hier lebt. Und wir reden so ein bisschen auch über eben diese ganzen Verwerfungen jetzt gerade in Österreich. Und wir auch alle gesagt haben, das wird nicht lustig. Haha, ja, sag mal, das wird nicht lustig werden die nächsten 5 Jahre, wenn es so kommt, wie es jetzt aussieht. Und die hat dann so ganz ernst gesagt, ich habe das alles schon durch. Also ich habe das ja alles live gesehen, das brauche ich nicht ein zweites Mal. Und die hat das mit so einer großen Ernsthaftigkeit gesagt, die mir so ganz tief reingefahren ist, weil es plötzlich so, also wir können da immer noch viel reden, ne? Und irgendwie auf eine Art irgendwie werden wir immer irgendwie ein bisschen privilegiert bleiben, aber die so da sitzen zu sehen, die einfach dann so ganz, ganz mit einer großen Ernsthaftigkeit sagt, ich habe gesehen, was passiert.
Ja.
Wenn das passiert, was hier jetzt sich abzeichnet. Mhm. Und das, ihr möchtet nicht, dass das euch hier passiert. Mhm. Und das hat mich extrem mitgenommen tatsächlich in dem Moment. Ja. Ja. Weil es schon nochmal was anderes ist, eben da sind wir wieder dabei, mit Leuten zu reden, die vielleicht auch andere Erfahrungshorizonte als man selber hat, als immer in der gleichen Bubble zu bleiben, die sich immer wieder selbst bestätigt, so in diesem bekannten Bandwagon-Effekt, dass man sich gegenseitig eh immer das Gleiche erzählt und Und da mal rauszutreten und sich was anderes anzuschauen. Ich weiß, dass das mühsam ist und dass das echt manchmal auch Angst macht. Aber es sind ja auch wieder nur Menschen.
Ja. Ja, was ich, das hat mich auch bedrückt in den letzten Wochen, seit diese Koalitionsverhandlungen gestartet sind, tatsächlich, dass ich das auch öfters mitgekriegt habe in meinem Umfeld, dass bestimmte, ich will jetzt nichts, ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber dass bestimmte Dinge nicht so getan wurden, wie sie getan worden wären, schon aus der Angst heraus oder nicht gesagt worden sind, wie sie gesagt worden wären, aus der Angst heraus, dass das vielleicht Konsequenzen haben könnte. Irgendwann.
Ich verstehe es. Also ich verstehe es
natürlich. Und ich verstehe es selber voll gut. Ich hatte auch so einen Angstmoment, wo ich mir dachte, so, das ist jetzt, also die FPÖ ist geführt vom Volkskanzler Kickl, ja, der im Wahlkampf gesagt hat, er hat Fahndungslisten, politische Gegner. Wir wissen, dass Rechtsextreme, wie zum Beispiel Martin Sellner, da schon lange davon fantasieren, dass sie irgendwie so Listen wollen, dass das doch praktisch wäre, wenn die FPÖ das Innenministerium hätte, weil dann, also da gibt es ja Aussagen von Geheimtreffen, die auf Tape sind. So. Und ich hatte auch einen Moment, wo ich mir dachte, ja, das wird jetzt aber unangenehm, ne, als öffentliche Feministin. Mhm. Also ich habe Angst gekriegt, ja.
Ja.
Nämlich auch so wirklich ganz persönlich und ganz akut kurz, ja, wo ich mir dachte, so, fuck, das könnte gefährlich werden für mich. So.
Ja, und es ist ja immer so ein Moment, wo ich dann schon merke, manch einer lächelt dann so ein bisschen und sagt, ja, nimm dich nicht so wichtig, was willst du auf irgendwelchen Fahndungslisten landen? Aber die Realität ist ja, dass das so schnell geht, so schnell kannst gar nicht schauen. Es ist keine irreale Angst. Weißt du, also das, was dich da irgendwie kurz angesprungen hat, ja, auch wenn es nur temporär war, das ist real.
Und es war auch deshalb temporär, weil ich mir dann gedacht habe, der Zug ist eh abgefahren.
Ja.
Also was soll ich jetzt.
Also eher Fatalismus als.
Ja. Also selbst wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, Kanzler Kickl,
du bist der Tollste.
Pledge Allegiance, ja. Es wird mir ja niemand glauben.
Ja. Ja, eben, also ich meine, jetzt können wir noch hier sitzen und lachen, aber ja. Aber tatsächlich ist das Realität und das ist in vielen anderen Ländern Realität.
Es ist in vielen anderen Ländern Realität und da wissen wir auch, dass hier nicht zuerst die prominentesten Gesichter drauf, also das sind ja nicht die Ersten, sondern natürlich, ja. Also kleinere Fische wie ich sind natürlich dann die Ersten auf der Abschussliste sozusagen.
Ja, absolut und deswegen ist diese Angst auch nicht, also in keinster Weise zu belächeln oder klein zu reden, weil das tatsächlich passiert, jetzt gerade irgendwo auf diesem Planeten und zwar nicht nur einmal, sondern.
Richtig, ja, genau. Was ist denn Zuversicht für dich überhaupt?
Oh Gott.
Es tut mir leid. Du hast ein Buch geschrieben, wo Zuversicht draufsteht.
Dann
musst du erwarten, dass man dir diese Frage stellt.
Ich schiebe alles auf den Verlag, dass ich diesen Untertitel ausgedacht habe. Nein, Zuversicht für mich ist tatsächlich, auch wenn das cheesy klingt, der nicht klein zu kriegende Glaube an Menschen und an die Annahme, dass wir eine große, große Fähigkeit haben zum Guten, also Zug zum Guten, dass wir nicht dass wir nicht böse geboren werden. Das ist ja die Jahrhunderte, Jahrtausende alte Diskussion, glaube ich, sind wir grundsätzlich gut, sind wir grundsätzlich böse. Und ich neige immer noch zum Guten tatsächlich. Und ich glaube, dass das auch auf eine gewisse Art privilegiert ist, das glauben zu dürfen, dass wir alle fähig sind zum Guten und eigentlich das Gute wollen, aber das hat für mich ganz, ganz viel mit Zuversicht zu tun, weil ich glaube, dass es Hoffnung und die Annahme, dass alles gut wird, nur zwischenmenschlich passieren kann. Mhm. Also, dass das nur im Aufeinandertreffen von mir und einem Gegenüber, von zwei Menschen, egal wo die gerade herkommen, und unsere Fähigkeit zur Empathie liegt tatsächlich. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist.
Ja.
Das hat viel mit Zuhören zu tun, viel mit, es ist schwierig, wenn wir jetzt da sitzen und beide so vor uns hinreden, aber es hat viel mit einem Schritt zurück machen und anderen zuhören zu tun. Ich meine, wir hören jetzt auch gerade zu. Sonst könnten wir gar nicht miteinander reden in Wirklichkeit. Und das gehört alles für mich dazu. Also ist Zuversicht ist für mich ein lebenslanges Lernen und lebenslange Praxis. Mhm. Immer wieder auf andere zugehen zu wollen, das zu können. Und vielleicht auch, wenn ich nicht, ich sag mal, ich kann ganz viel verstehen, aber ich muss nicht für alles Verständnis haben. Ich glaube, da ist ein Unterschied. Das macht mich jetzt dann auch nicht per se zu einem schlechten Menschen. Und das irgendwie quasi, das zusammenzupacken, zu sagen, ich darf ganz viel verstehen, aber ich muss eben nicht für alles Verständnis haben. Mhm. Ich muss nicht für jede Einstellung Verständnis haben, aber ich kann sie zumindest, sagen wir mal, akzeptieren als eine Herangehensweise an das Leben und das irgendwie zu koppeln an so einen Willen und fast einen Zwang zum sich aussetzen. Das ist für mich tatsächlich Zuversicht. Das hat für mich wenig damit zu tun, dass alles einfach ist und dass es da draußen schon irgendwie jeden Tag wieder hell wird. Also das ist eh gegeben. Da können wir jetzt hier uns die Köpfe einschlagen und morgen wird die Sonne aufgehen. Ja? Also ja, daran werden wir nichts ändern können, ja, an diesem Weltenlauf. Aber ich glaube, für mich hat Zuversicht wirklich ganz viel damit zu tun, wie ich mich als Mensch in der Welt verorte, wie ich mich mit anderen in der Welt verorte. Und eben, und am Ende ist es halt einfach, be a Mensch,
ja,
sei ein Mensch. Ja. Das ist es am Ende, ja.
Du schreibst ja auch den Satz, Zitat, aber ich glaube, starrsinnig und mit einer sturen Hoffnung, die nicht weggeht, dass die meisten Menschen das Gute wollen und auch danach streben, Zitat Ende. Mhm. Und ich habe mir beim Lesen schon gedacht und jetzt auch bei deinen Ausführungen, weil du hier eben den Begriff des Guten auch verwendet hast und diese Idee, dass der Mensch grundsätzlich auf das Gute orientiert ist und grundsätzlich gut ist. Es gibt ja große Unterschiede, was wir unter gut verstehen. Mhm. Und ist das nicht eigentlich das Problem? Also,
natürlich.
Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Neonazi wäre, ja, der Meinung ist, der Volkskörper muss reinbleiben, ja, jetzt mal ganz überspitzt, das glaube ich natürlich nicht, dass das jetzt rausklippt und es ist nicht meine Position, aber wenn das so wäre, ja, dann würde ich ja wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass ich gut bin als Mensch und dass das, was ich will, das Gute ist und das Richtige. Mhm. Na? Und da habe ich mir gedacht, ist nicht das Problem, dass wir alle völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gut und böse ist? Oder gibt es ein objektives Gutes?
Puh.
Weil die schlimmsten Diktatoren der Welt waren überzeugt davon, dass sie das Beste überhaupt machen.
Ja, ich glaube trotzdem, dass es einen Konsens darüber gibt, dass jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Diktatoren, die dann massenweise Menschen, die sie für sich quasi, also die sie als bedrohlich wahrnehmen, weil sie mit dem, was sie tun, vielleicht an diesem Status quo rütteln könnten. Mhm. Ja? Lass es eine Opposition sein, lass es RevolutionsführerInnen sein.
Oder marginalisierte Menschen,
oder
die
marginalisiert,
sie ausmerzen wollen.
Ja, irgendwie, die man ja dann ganz schnell aus dem Weg räumen kann. Ich möchte schon glauben, dass der Konsens trotzdem ist, dass wir nicht einfach aufeinander einschlagen können, einfach andere Menschen aus dem Weg räumen können, dass das, glaube ich, ein Konsens ist, dass das nicht gut ist.
Ja.
Also, dass das im Kern schlecht und böse ist, das, glaube ich, wissen wir alle. Das heißt ja trotzdem nicht, dass manche nicht trotzdem so handeln.
Und also ich frage mich nur, wie man mit diesem Widerspruch umgeht, dass diese Menschen in dem Moment wahrscheinlich auch glauben, dass sie gut sind oder das große, hehre Ziel verfolgen. Ja, also es ist ja ganz oft bei so faschistoiden Ideologien, ist ja genau das ganz besonders stark, ne? Dieses Element, dass man irgendwas, eine goldene Zukunft irgendwie herstellt mit diesen schrecklichen Dingen, die man tut, die dann quasi Mittel zum Zweck sind, um diese goldene Zukunft für halt wahrscheinlich nur ein paar bestimmte Menschen dann herzustellen. Ne? Und da habe ich mich gedacht, da habe ich mich gefragt, wie gehen wir damit um, mit dieser, weil natürlich gehe ich mit allem mit, was du sagst und habe wahrscheinlich eine sehr ähnliche Vorstellung davon, was gut und böse ist. Aber wie gehe ich damit um, dass Menschen, die eine ganz andere Vorstellung von gut und böse haben, ja auch glauben, dass sie gut sind und in einem guten Sinne handeln?
Vielleicht ist es tatsächlich, dass wir da gar nicht mal mehr von gut und böse sprechen. Mhm. Weil das sind ja eben, wie du sagst, das sind ja Kategorien, die wir uns selber irgendwann mal gegeben haben. Oder es gibt Gesetze, in denen wir definieren, dass so dieses und jenes Verhalten ist, zu sanktionieren. Ich glaube, es könnte sein, dass es da gar nicht mehr um Gut und Böse geht, sondern vor allem um Macht und Machterhalt. Mhm. Und das am Ende immer, also quasi so, das ist dann der Punkt, an dem der Zweck die Mittel heiligt. Mhm. Und ich glaube, dass es dann nicht mehr um Kategorien geht, mhm, wie Gut und Böse. Also, dass wir das trotzdem von außen als Gut und Böse wahrnehmen, aber für diese Personen geht es, glaube ich, per se um Machterhalt, mhm, und um freie Bahn haben, mhm, für eine eigene Vorstellung von, wie was zu laufen hat, nennen wir es mal ganz prosaisch so. Ja. Also ich glaube, ich mag sicherlich falsch liegen, man kann mir das auch gerne dann psychoanalytisch alles quasi auseinandernehmen und mir das erklären, aber ich glaube nicht, dass sich für jemanden wie Putin und Co. die Frage nach Gut und Böse jeden Tag stellt.
Ich gehe davon aus, dass Putin davon überzeugt ist, dass er einer der besten Menschen auf diesem Planeten ist. Glaubst du nicht? Oder
ja.
Also ich habe schon den Eindruck, dass diese
Egos. Sicherlich einer der tollsten oder so, genau, ja. Das sind eben, wie du sagst, das sind riesige Egos, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in den Kategorien Gut und Böse, okay, funktioniert.
Wie würdest du die kleinen Mitläufer einordnen? Also, weil ich habe mich dann auch gefragt, so Leute, die jetzt, also wenn wir jetzt wirklich aktuell hier bleiben, ja, Leute, die FPÖ gewählt haben, Leute, die AfD gewählt haben, ne? Machen das ja wahrscheinlich auch nicht mit der Intention, böse zu handeln oder irgendwas, vielleicht irgendjemandem was zu leid zu tun. Ja, das kann natürlich auch schon sein, dass das tatsächlich auch dass vielleicht auch wirklich so ein, man möchte bestimmte Gruppen beschädigen, dass das schon irgendwie so eine Intention ist dahinter. Mhm. So. Also ich habe schon den Eindruck, dass das in Österreich immer sehr stark mitspielt, zumindest so dieser Neid und dieses, egal wie schlecht es mir geht, Hauptsache den Ausländern geht es noch schlechter. So ein bisschen ist das, habe ich das Gefühl, ja. Aber ich glaube, die meisten Menschen wählen diese Parteien nicht, weil sie glauben, sie tun damit was Schlechtes, sondern sie glauben, sie tun damit was Gutes.
Ich glaube, das hat, da kommen wir in ein anderes Fahrwasser, nämlich, ich glaube, dass viele, die, sage ich mal, vielleicht auch so Wechselwähler sind und dann jetzt sagen, diesmal kriegen aber quasi die Rechten, lass es die FPÖ, die AfD in Deutschland sein. Die kriegen jetzt meine Stimme. Ich glaube, das hat ganz viel mit Einsamkeit zu tun.
Ja.
Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit einem Verlorenheitsgefühl zu tun, das wir ja auch spüren. Ja? Unsere Reaktion darauf ist vielleicht eine andere.
Das ist ein großartiger, wichtiger Punkt, den du machst.
Ich glaube, wir können darauf ganz unterschiedlich reagieren, aber es hat eine Wurzel in einer großen Einsamkeit. Mhm. Und auch wenn keiner das mehr hören kann oder will, mein Schluss ist schon, dass, glaube ich, diese ganze Corona-Zeit ganz, ganz viel kaputt gemacht hat.
Absolut, ja.
Also die hat ganz, ganz viel Gemeinschaft zerschlagen, die hat ganz viele Menschen, egal aus welchen Gründen. Ja? Also wir können jetzt natürlich viel diskutieren über ImpfgegnerInnen, über dies, das. Aber es hat ganz, ganz viele Menschen zutiefst verunsichert zurückgelassen und mit dem Gefühl, sie sind quasi so persona non grata oder sie sind die Dummen oder sie sind die gegen, alle sind gegen uns. Mhm. Ja? Also daraus hat sich ja für ganz viele dann wiederum ein anderes Gemeinschaftsgefühl generiert. Also nicht umsonst gab es diese ganzen Demonstrationen, die da durch Wien zu zigtausenden gezogen sind. Ja, weil natürlich da gab es eine Sehnsucht nach einer irgendwie gearteten Gemeinschaft. Mhm. Ja, und egal, mit wem man da mitgerannt ist. Ja. Und ich glaube, dass diese Zersplitterung, die da stattgefunden hat, das ist noch nicht wieder zusammengewachsen.
Ja.
Und da ist eine große Vereinzelung passiert und die ist insofern, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil da gibt es auch Studien dazu, dass also je größer ein Einsamkeitsgefühl ist für auch einzelne Menschen, desto schneller neigen sie dazu, ich sage mal, radikalisierten Parteien, radikalisierten sogenannten Lichtgestalten, quasi nachzurennen oder irgendwie sich von denen zumindest überzeugen zu lassen, weil du gerade Volkskörper gesagt hast. Ja, das ist ja eine ganz große Erzählung rechter Parteien, dass es diesen Volkskörper gibt.
Und dass sie ihn vertreten.
Sozusagen. Und dass sie ihn vertreten. Und das ja durchaus, das muss man ihnen lassen, dass ja durchaus einleuchtend. Mhm. Ja, also da ist eine sehr perfide Logik hinter dem Ganzen. Ich denke mir das auch manchmal, wenn man dann Interviews zuhört mit VertreterInnen rechter Parteien, dass man sich denkt, mein Gott, das ist in sich alles so logisch.
Ja.
Wie
da
argumentiert wird, logisch.
Man darf halt keinen Schritt auf irgendeine Seite treten und man hinterfragen. Ne?
Aber das ist natürlich die Voraussetzung. Aber so innerhalb dieses Zirkels ist es ja in sich total stimmig, dieses Weltbild. So wie eben, wo ich glaube, wir ja auch unser Weltbild als total in sich stimmig irgendwie ansehen. Und eben, also ich glaube, wie gesagt, also dieser Zustand aus einer großen Einsamkeitserfahrung und zu glauben, ich finde dort eine Gemeinschaft vor, was ja auch, sind wir ehrlich, nicht stimmt. Mhm. Aber da gibt es eine große Sehnsucht danach. Mhm. Und ich habe die Befürchtung, dass das immer noch extrem nachwirkt.
Ja. Ich glaube, da machst du gleich einen total, also das ist total pointiert, was du gerade gesagt hast, weil was für mich auch politologisch noch viel zu wenig analysiert wird oder was auch medial viel zu wenig vorkommt, ist, dass alle diese Wahlen, die jetzt 2024 stattfanden, es wurden alle Regierungen abgestraft, die während Corona regiert haben. Also alle Regierungen, die für die Corona-Maßnahmen in welchen Ländern auch immer zuständig waren, wurden abgestraft. In Großbritannien zum Beispiel war es ja die Labour-Partei, da war es umgekehrt, ne? Das Wahlergebnis dann. Also es ist immer alle Parteien, die während Covid regiert haben, wurden abgestraft. Das heißt, dieser Rechtsruck, den wir jetzt sehen, das sind halt auch so die Covid-Elections gewesen, so ein bisschen.
Absolut.
Das wird, glaube ich, viel zu wenig noch gesehen, dass das irgendwie die Nachwirkung ist von Covid.
Es ist ja auch ständig noch Thema in der Erzählung der Rechten. Ja? Also immer noch diese Kompensationen für das, was uns da passiert ist und Entschuldigungen für alles, was werden gefordert, für alles, was während der Zeit passiert ist. Dass das natürlich für jeden Blindflug war, vielleicht mal außen vor gelassen. Also das ist ja auch klar. Und dann diese große... Gleichzeitig die große Wissenschaftsskepsis, die sich da Bahn gebrochen hat, ja, ungesehen dessen, dass ich irgendwie sage, ja natürlich, aber das ist der Kern von Wissenschaft, Dinge erstmal nicht genau zu wissen und erst in Prozessen auf Ergebnisse zu kommen, die aber auch oft nicht für immer sind. Also das
Trial and Error ist.
Ja, es ist das Wesen von Wissenschaft, aber es wurde alles so, also es wurde alles sehr, sehr schnell verdreht in was quasi von, sagen wir mal, einer ja durchaus gesunden Misstrauen wirklich zu so einer kompletten Anti-Bewegung umgedeutet wurde. Und ich, wie gesagt, sehr, 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 sehr verstehen kann, warum man in einem großen Gefühl der Verlorenheit einfachen Erklärungen zuneigt. Mhm. Das kann ich absolut verstehen.
Und dem Wunsch auch, dass es ganz anders wird jetzt, wie auch immer.
Ja, ja. Absolut. Dass so ein Umsturz sich herbeizusehnen, wenn notfalls mit Gewalt vielleicht sogar.
Du hast die Einsamkeit angesprochen, die mit Covid auch einhergegangen ist. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir ja tatsächlich auch physisch voneinander isoliert wurden dadurch. Mhm. Und ich glaube, dass das auch noch so nachwirkt und wir das auch noch nicht ausreichend reflektiert haben, was das mit uns gemacht hat. Ja. Was es nämlich auch mit uns gemacht hat, also nicht nur, dass wir einander dann irgendwie vielleicht monatelang nicht wirklich angreifen konnten und irgendwie unsere Freunde nicht umarmen durften oder vielleicht gar nicht sehen konnten oder dass Menschen alleine gestorben sind, ohne dass Angehörige dabei sein durften und solche Dinge. Ja, das ist ja, also ich glaube, dass das insgesamt so ein kollektives Trauma ist, das wir noch gar nicht besprechen können auch, weil es so recent, also so rezent ist. Aber auch, dass plötzlich unsere Mitmenschen zu gefährlichen Viren, zu potenziellen Virenträgern wurden. Das ist etwas, wo ich viel darüber nachdenke, was hat das mit uns gemacht, mit unserer Gemeinschaft, mit unserem Gefüge, dass du plötzlich nicht mehr nur irgendwie eine Kollegin bist und eine Bekannte, sondern du bist plötzlich gefährlich für mich, wenn du mit mir im Raum bist.
Ja.
Das macht ja was mit uns.
Ja, absolut. Und ja, das ist ja der ultimative Horror.
Ja.
Also man glaubt ja immer, dass die Gefahr von irgendwo ganz anders kommt, aber nicht vom eigenen Umfeld. Mhm. Was ja auch, also wenn wir uns da eben, da sind wir dann bei einem anderen Thema, Femizide, Gewalt gegen Frauen, die ja auch, also das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, aber man glaubt ja bei ganz vielen Dingen, so das ist dann irgendjemand Fremdes,
ja,
von dem dann das Unheil droht. Oder ja, irgendjemand, der irgendwo in einem Gebüsch sitzt. Oder irgendjemand, mhm, den ich nicht kenne, der zufällig gerade in irgendeinem Land war, wo eine Epidemie, mhm, grassiert und das jetzt mitbringt. So war es am Ende dann ja eh auch. Aber es ist halt, ich glaube, es ist auch so ein es ist eine große eigenartige Sicherheit, die nie eine war, weggebrochen.
Ja, ja.
Weil wir ja bei ganz vielen Dingen, also zumindest jetzt in dem Umfeld, wo wir hier sind, ja,
Mitteleuropa,
wir sind hier extrem geschützt, immer noch, trotz allem. Und es ist ja, ganz viele Dinge sind ja nie zu uns gekommen.
Und waren nicht vorstellbar.
Waren nicht vorstellbar, während es überall auf diesem Planeten für Millionen, Abermillionen, mhm, von Menschen die Realität war, in einer Kriegszone zu leben, in einer Zone zu leben, in der Epidemien, also wirklich schlimmste Art, ja, irgendwie grassiert haben. Aber wir haben uns hier immer so ein bisschen drauf zurückgezogen, auf dieses, das wird nicht zu uns kommen. Mhm. Wir sind ja außen vor, wir sind davor geschützt. Und jetzt plötzlich sind all diese vermeintlichen Schwellen überschritten, mhm, worden. Und zwar mit einer Rassanz und einer Selbstverständlichkeit, die uns hier jetzt in Mitteleuropa, glaube ich, so total, also einerseits so den Boden unter den Füßen weggezogen, absolut, hat, aber gleichzeitig uns so ein bisschen wie so eine, ich sag mal, wie so eine Augenbinde, ja, oder so auch weggenommen hat, weil, also, wir hätten das ja sehenden Auges eigentlich auch wissen können.
Ja.
Dass keiner, ja, von uns vor irgendwas geschützt ist in, mhm, Wenigkeit. Wir haben alle sehr, sehr, im Grunde, wir haben alle sehr verletzliche Körper.
Ja.
Jeder und jede von, ja, uns. Manche natürlich mehr als andere. Allein nur deswegen, weil sie anders aussehen.
Ja.
Als, keine Ahnung, der wie auch immer aussehen sollende Durchschnittsösterreicher, mhm, oder Österreicherin. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja,
ja, also wie verletzlich, ja, wir in Wirklichkeit, ja, sind, und das zwar auf allen Ebenen, dafür braucht es keine Epidemie, dafür braucht es keine Pandemie, sondern das schaffen wir schon selber in Wirklichkeit. Also, und da war es jetzt aber so durchgespielt plötzlich, dass mein Nächster, mhm, die Bedrohung ist. Ja? Und auch das, was wir nie so erlebt haben.
Genau,
ja. Woanders ist es vielleicht eben mein Nachbar, der einer anderen, sagen wir, der anderen Religion angehört, und plötzlich bricht da ein Glaubenskrieg aus. Mhm. Also all diese Dinge, und wir hatten das ja auch alles schon hier.
Mhm.
Also, und das ist auch nicht lang her. Ja. Also wir sprechen über den Zweiten Weltkrieg, der was 80 Jahre her ist. Und also das sind alles keine riesigen Zeitläufe. Mhm. Und trotzdem haben wir uns so abgesichert gefühlt.
Ja. Das war für mich tatsächlich die große Erschütterung, glaube ich. Dass ich, und ich kann mich noch erinnern, also nämlich, dass Dinge passiert sind, von denen ich nie gedacht habe, dass sie passieren können.
Mhm.
In einem Land, wo ich dachte, dass sie nicht passieren können.
Mhm.
Eben dieses Gefühl von Sicherheit, das ich hatte. Und ich kann mich noch erinnern, als es die ersten Covid-Fälle dann irgendwie in China gab, und dann gab es eben diese Medienberichte von, die haben irgendwie ganze Städte abgeriegelt und da gibt es Lockdowns. Zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Lockdown gehört. Und ich hatte damals irgendwie noch den Gedanken, gut, ja, das machen die in China so, das wird bei uns niemals passieren.
Mhm.
Es wird nicht passieren. Es passiert ja nie, ne?
Ja, genau.
Also wenn es irgendwelche Epidemieausbrüche, wenn es Ebola-Ausbrüche gibt in irgendeinem afrikanischen Land oder wenn es irgendwo anders irgendwelche, weiß ich nicht, Vogelgrippe, was auch immer es war, es ist nie irgendwie passiert, ne? Es ist nie zu uns gekommen. Und dann plötzlich war die Welt eine komplett andere von heute auf morgen.
Mhm.
Und das war für mich so erschütternd, dass plötzlich eine Krisensituation herrscht, wo es sowas wie Lockdowns gibt. Und das ist für uns jetzt total selbstverständlich, weil wir das schon so oft gehört haben und so oft gelebt haben jetzt. Aber das war ja Anfang 2020 undenkbar, ja, ja, dass es, ja, einen Lockdown gibt. Dass eine Regierung sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, einkaufen gehen, nicht mehr in die Arbeit fahren, solche Dinge. Ja. Und, ja, mir ist schon klar, es war notwendig so. Also ich bin keine Maßnahmengegnerin gewesen, mhm, nie. Aber es war ja trotzdem eine unfassbare Erschütterung, glaube ich, für ganz viele Menschen.
Ja.
Und für mich eben auch. Und ich habe schon den Eindruck, dass es auch das war, das uns psychisch so zugesetzt hat. Dieses plötzliche Wegziehen dieses sicheren Bodens.
Mhm, absolut.
Und davon haben wir uns alle noch nicht erholt.
Nein, und da dürfen wir nicht vergessen, dass eben, es hat ja eben, also es ist zu uns gekommen, was wir geglaubt haben, was nie, ja, kommt. Und gleichzeitig war es überall.
Genau.
Also es waren ja nicht nur wir, sondern wir reden hier nicht von einer lokalen Krise, mhm, sondern von eigentlich einem globalen Trauma. Ja. Deswegen glaube ich auch diese globale Ausprägung von so vielen politischen Verschiebungen und vielem anderen, was jetzt gerade passiert, was wir nämlich auch ja alles nicht für möglich gehalten haben.
Und was man aber auch historisch kennt auch.
Ja, also eben keiner, also keiner wollte es für möglich halten, dass ein Trump wieder gewählt wird. Also ein im Grunde schon verurteilter Mensch, der irgendwie nachweislich, da sind wir jetzt wieder beim Guten, eben nicht das Gute will. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
Für sich selbst wahrscheinlich schon.
Für sich selbst dann wieder schon, ja, da sind wir wieder. Aber eben, also das war nicht möglich. Irgendwie gleichzeitig jetzt wieder, dann eben gerade die eben in Deutschland, wo ich ja herkomme, die AfD, mit der dann gestimmt wird oder wo man versucht, dort irgendwie plötzlich, also sich auch nicht mehr zu weigern, dass diese ominöse Brandmauer, die ich auch oft für zweifelhaft halte, ob es die so in der Form jemals gab. Ja,
in Deutschland vielleicht noch eher
als in Deutschland eher als in Österreich, das stimmt. Aber so dieses, also alles, was man, da gibt es jetzt gerade so auf so vielen Ebenen so viele Dinge.
Genau, und es hat eben seit 2020 dann nicht aufgehört. Ne? Es ist genau. Also ein Domino nach dem anderen gefallen. Und wenn man mit Menschen spricht, also wenn ich auch in meinem Umfeld mit meinen Freundinnen rede, dann ist es immer so dieses, wir sind alle so müde.
Ja.
Und alle wirklich, also wirklich psychisch angeschlagen. Mhm. Und das ist ja nicht nur was ich jetzt habe und was irgendwie meine Freunde haben, sondern das sieht man ja auch in Studien und Statistiken, die Leute sind am Ende. Man merkt es auch, wenn man irgendwie rausgeht und die Menschen sind entweder total müde oder aggressiv, ist mein Eindruck. Also man merkt so richtig, es geht nicht mehr. Und der Satz, den ich ganz oft höre von Leuten, ist so, die letzten 5 Jahre waren ein Horror. Ich kann nicht mehr. So. Und ich glaube, das ist halt so die gefährlichste Gemengelage, die es geben kann. In Kombination dann auch noch mit prekären Lebensverhältnissen, die ja für alle prekärer wurden, eben durch die Inflation, die wir uns in diesem Ausmaß ja auch nicht vorstellen hätten können.
Ja, absolut, absolut. Ja. Also, und da kann ich dann nur sagen, eben die letzten 5 Jahre waren so schrecklich, da ist es dann relativ einfach mit einem Slogan wie auf 5 gute Jahre relativ viel Boden zu machen.
Ja, ja natürlich, ja.
Also,
ist Hoffnung in so einer Situation naiv? Oder ist es widerständig oder ist es beides?
Es ist beides. Also ich glaube, es muss beides sein.
Das ist ein bisschen eine Suggestivfrage.
Ja, denn es muss beides sein. Also wenn man beides unbedingt will, also so, wenn man das verknüpfen will mit Hoffnung, dann beides. Also so ein Quäntchen, also weil ich glaube, Naivität hat vielleicht auch damit zu tun, mit dieser Weigerung von mir, zum Beispiel so diesen kleinen Lichtstreif nicht sehen zu wollen, also mich dagegen zu verwehren, also dass mir das nicht verloren geht, diese Fähigkeit irgendwie zu sehen, ja, es ist viel Scheiße, aber zum Beispiel trotzdem arbeiten gerade ganz, ganz viele Menschen daran, dass es anderen besser geht. Also das ist die, ich sage gerade immer so, das ist so der Fluch der Gleichzeitigkeit, aber auch das Schöne der Gleichzeitigkeit, dass das ja alles nebeneinander existiert. Also es ist ja nicht nur alles dunkel. Also es scheint die Überhand zu haben, aber da gibt es ganz viele Lichtblicke und Lichtflecken dazwischen.
Was ist es, was dir Hoffnung macht in dieser Dunkelheit? Was sind deine Lichtflecken?
Ah, die Menschen tatsächlich, Also da komme ich doch wieder dahin zurück, Und das ist natürlich… Das hat so ein bisschen eine Naivität, das hat vielleicht sogar fast ein bisschen was Kindliches, so eine Art von Urvertrauen, dass ich immer wieder, oder aber auch die Erfahrung, dass ich ja immer wieder Menschen begegne, die sich einsetzen, die sich vor jemanden stellen, die für jemanden einstehen, die Sachen eben nicht auf sich beruhen lassen, die sich nicht zurückziehen, und das, und eben, was ich glaube, in diesem eben sturen Glauben, du hast das vorhin so zitiert, dass ich das ja geschrieben habe, in dem liegt, glaube ich, auch so für mich eine Urkraft von Widerständigkeit tatsächlich. Also sich dem stur und trotzig zu verweigern, das Dunkle quasi gewinnen zu lassen. Bisschen kalenderspruchig, aber so ist es tatsächlich. Das ist für mich schon widerständig. Das kann man dann in vielen, vielen Ausformungen natürlich durchdeklinieren. Aber das ist für mich mal so die Wurzel für alles, warum ich wahrscheinlich tue, was ich tue, wie ich es tue. Warum viele, viele andere Menschen, die sich engagieren, das tun, was sie tun, wie sie es tun. Mhm. Und das gibt mir Hoffnung, tatsächlich. Also, dass da immer irgendwie jemand ist, der nicht aufgibt.
Etwas, woran ich mich sehr festhalte, ist etwas, was eine gemeinsame Bekannte von uns zu mir gesagt hat. Und ich weiß nicht mehr, ob sie es in einer Podcast-Folge gesagt hat oder privat. Vielleicht verrate ich jetzt ein Geheimnis. Nämlich Gertrud Klemm. Mhm.
Und ich habe mir schon gedacht, dass es sie ist.
Wirklich?
Ja.
Und sie hat zu mir gesagt, wir sind gerade dabei, wie alles zerbricht. So. Also alles bricht zusammen und alle reden davon, dass alles zusammenbricht. Aber was passiert danach? Mhm. Ich will beim Aufbau dabei sein, sozusagen. Ich will eine derjenigen sein, die dann die Steine anders zusammensetzt, als sie davor zusammengesetzt waren. Und die hat mir dann irgendwie so Hoffnung gegeben, auch in dieser wirklichen Katastrophensituation, in der wir sind. Weil ich mir dann gedacht habe, das stimmt, ja. In dem Moment, wo Dinge zusammenbrechen, gibt es halt eine noch nie dagewesene Chance, sie neu zusammenzubauen. Und vielleicht auch in einem feministischeren Sinne tatsächlich. Ne? Und das ist etwas, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt. Dass das vielleicht auch ein, wie soll ich sagen, Krise als Chance ist ja wirklich einer der schlimmsten Slogans, den es gibt, aber wirklich so, denn wir, also wer, also wir müssen halt dann dabei sein, wenn es darum geht, die Steine wieder zusammenzusetzen. Und das ist was mir so ein bisschen Hoffnung gibt.
Die Trümmerfrauen.
Oh mein Gott,
ja. Ein bisschen, Gott. Oder? Ja. Ist gar nicht lustig.
In Nein, das ist nicht lustig.
Das war nur gerade so als Bild vor mir tatsächlich. Ja, das, ja aber ich kann dem Gedanken schon viel abgewinnen. Ja. Also zu sagen, so in der Katastrophe und im, quasi im Nachgang, im Nachbeben der großen Katastrophe liegt natürlich immer viel Potenzial. Nach jedem Flächenbrand entsteht wieder was. Ja. Ja, also auch das sieht man ja, also wie resilient vieles und wir wahrscheinlich auch am Ende sind. Ja, also ich glaube nämlich auch, dass das, was wir jetzt erleben, also das, was ich glaube, ich weiß, dass das nicht das Ende ist. Man beschwört das so gern, so schnell herauf und eben wir reden dann immer schnell auch Medien, ja, also jetzt gerade allein in den letzten Tagen, wie viel dann immer in den 50.000 Schlagzeilen das Ende der Demokratie immer so gleich beschworen wird und klar ist das eine Befürchtung, aber ich glaube, das ist nicht das Ende, was wir gerade erleben und ich bin gespannt aufs Danach.
Ja.
Tatsächlich. Und eigentlich sind wir immer in einem Danach, denke ich mir gerade.
Ja. Was ich halt so wichtig finde, ist, es sind ganz oft in Krisensituationen Frauen, die danach aufräumen. Es sind immer Frauen, die aufräumen.
Ja, sicher.
Und die wegräumen und die putzen gehen danach. Das ist auch ja in politischen Parteien so, wenn politische Parteien in der Krise sind. Also da gibt es auch Studien dazu, dass dann die Leute, die folgen, sobald Männer irgendwie einen Trümmerhaufen irgendwie vollbracht haben, kommen dann plötzlich Frauen an die Spitze. Sind dann meistens nicht lange dort, aber genau. Gibt es ja diese Glass Cliff Theory, dass Frauen dann kurz kommen, wegräumen dürfen und dann kommen wieder die Männer.
Ja.
Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn wir dann zum Wegräumen kommen, dass wir das in unserem Sinne machen, weißt du, dass wir das wirklich auch in dem Bewusstsein aufräumen, dass wir nicht nur die sind, die aufräumen.
Ich würde mir das sehr wünschen, ja. Dass das Potenzial ist, dann, also das eben nicht hinzunehmen.
Ja.
Nur die Versatzstücke wieder in die richtige Reihenfolge zu schieben. Oder
genau, wir müssen sie in eine andere Reihenfolge
schieben. Genau, also das wäre der Auftrag tatsächlich, ja. Und wer daran mitbauen will, ist herzlich eingeladen. Ja. Aber sich das nicht nehmen zu lassen. Mhm. Eben, wie ich vorhin gemeint habe, eben immer, ich glaube immer daran, dass da jemand ist, der nicht aufgibt. Mhm. Und genauso möchte ich glauben, wenn es eben an den Wiederaufbau geht, dass es da hoffentlich viele gibt, die nicht aufgeben und die sagen, jetzt bauen wir was Neues. Mhm. Und das Neue heißt dann wirklich neu. Mhm. Weil die Gefahr ist natürlich immer, es dann doch irgendwie wieder so zu bauen, wie man es gewohnt war. Mhm. Einfach, weil wir Gewohnheitstiere sind. Ich glaube, die Gefahr ist da. Mhm. Ja. Das, also, sonst würden wir auch so oft persönlich und auch gesellschaftlich nicht immer wieder in die gleichen Fallen tappen, Wir hätten es ja schon längst ganz anders bauen können, haben wir aber nicht. Mhm. Das ist vielleicht so meine Sorge dabei, also bei all dem Potenzial, die so eine Situation hat und hätte, dass wir uns da nicht selber in die Falle gehen.
Mhm. Ja, ja.
Ne? Also weil das passiert schneller, als man denkt.
Natürlich, genau, ja. Ich sehe halt auch, dass jetzt so, wie offenbar wird, dass so bestimmte kapitalistische Ausbeutungsstrukturen oder auch patriarchale Strukturen so offensichtlich am Ende sind. Mhm. Und das sehe ich halt eben auch als Chance. Ne?
Ja, ich hab letztens einen ganz absurden Satz gesehen. Ich hab irgendwie was recherchiert zum Thema, ich glaube, da ging es um vertriebliche Fragen und so. Und dann bin ich auf eine Website gekommen, auf der tatsächlich ein Unternehmen geschrieben hat, lassen Sie Ihre Kosten Ihre Chancen sein.
Okay.
Und das fand ich vollkommen abstrus.
Ja.
Also weil mir das quasi suggeriert, also das, was ich geben muss und was ich verliere, was ich irgendwie, also was mir quasi abverlangt wird von einem kapitalistischen System, ist meine Chance. Ja. Also wirklich in einem rein kapitalistischen, in dem Fall finanziellen Sinn. Und ich dann gedacht habe, das hat ganz schön, also das hat Eier, sich hinzustellen und zu sagen, lass doch das, was es dich kostet, deine Chance sein. Und ich glaube, ich hätte lieber, dass es möglich ist zu sagen, lass unsere Verbundenheit die Chance sein. Es muss dich nichts kosten, sondern vielleicht gewinnen wir beide einfach nur was dabei. Das wäre ein fairer Tausch.
Ja.
Und nicht zu sagen, du hast dann weniger, aber das ist dann deine Chance.
Ja, ja, das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich will ja trotzdem noch was ganz Wichtiges
wissen. Bitte sag was.
Ich will wissen, warum Keanu Reeves?
Oh Gott. Oh nein. Naja. Schau ihn dir an. Insofern, naja, das ist Geschmackssache insofern.
Aber du hast ja auch in deinem Buch über Keanu Reeves dann geschrieben. Also ich verfolge dich, das klingt ominös, als es ist. Ich folge dir schon lange auf Instagram auch und du postest ja sehr viel über Keanu Reeves. Und also du bist ja ein großer Fan von Keanu Reeves.
Das stimmt.
Und du schreibst dann auch in dem Buch über Keanu Reeves. Mhm. Weil er für dich ja wirklich so eine Lichtgestalt ist auch.
Ja, das ist er.
Ja, warum denn? Und was transportiert er, was für dich auch das Licht an ihm ausmacht? Hm.
Wo fange ich an? Ich finde, der ist eine Ausnahmeerscheinung in diesem ganzen Wahnsinn tatsächlich. Wenn wir so über Stars und wen man so folgt und wen man toll findet, redet, weil der hat so eine ganz, ganz eigene Ruhe, die ich sehr, sehr spannend finde tatsächlich. Der nimmt sich so viel Zeit, auch für Antworten. Der ist niemand, der sich von irgendwas hetzen lässt. Ich glaube, der ist jetzt an dem Punkt angekommen, der ist jetzt, glaube ich, 60 geworden, letztes Jahr. Ich glaube, der kann eigentlich tun und lassen, was er will und alle finden es super, weil er nie zu irgendjemandem geschissen ist. Mhm. Also der schafft das mit einer großen Freundlichkeit, aber gleichzeitig auch einer gewissen Distanziertheit, so durch diesen Wahnsinn des Lebens zu gehen. Das finde ich durchaus herausragend und ich glaube aber, was mich so extrem dann am Ende wirklich für ihn einnimmt, ist, dass der für mich fast ein Gegenmodell zu toxischer Männlichkeit, die uns umgibt. Also für mich ist der ein Prototyp für eine wholesome Masculinity.
Okay.
Also jemand, der mit sich wirklich im Reinen ist, der mit sich aber auch so in touch ist, der weiß, wo er steht, der keine Angst vor Gefühlen hat. Ich finde das extrem spannend, wenn man sich so auf seine Rollenauswahl anschaut, dass die ganz, ganz oft mit sehr, dass das ganz oft sehr fluide Gender-Konstrukte sind, in denen er da vorkommt und das mit einer großen Selbstverständlichkeit als ein doch ja immer als eine als Mann gelesene Person, die er ist. Mhm. Und er sich ja trotzdem durch ganz viele Action Kracher prügelt, also so hypermaskulin, dass es eigentlich schon wieder fast eine Persiflage ist. Und also irgendwie, das hat was sehr, für mich was sehr Ganzheitliches und sich so quasi in der Männlichkeit sich ernst nehmend, aber nie über andere stellend.
Nie auf Kosten anderer.
Nie auf Kosten anderer, das immer wieder. Und das ist wirklich, also mit so einer großen Höflichkeit, mit einer irrsinnigen Wärme, wenn man dem zuschaut, bei dem, was er macht, mit einer unfassbaren Höflichkeit. Die mich wirklich so ein bisschen, also nicht sprachlos macht, aber die berührt mich sehr.
Ja.
Tatsächlich, das ist halt was sehr, sehr Menschliches.
Ja.
Und ich glaube, dass der deswegen so ankommt bei ganz vielen, dass auf den können sich ja auch ganz viele Männer lustigerweise einigen. So als Vorbild, es hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass der eben so durchlässig ist. Also der kann alles sein. Und es ist nicht an irgendwelche Konstrukte gebunden von irgendwas, sondern irgendwelche Erwartungen von irgendwas an irgendwen. So, der ist so, ich finde so, der ist seine eigene Person. So he's his own person. Und das finde ich sehr erstrebenswert. Das versuche ich mir manchmal als Vorbild zu nehmen, das tatsächlich.
Ja.
Deswegen Keanu Reeves.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Liebe Steffi, ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich dich fragen soll. Jetzt haben wir voll lange geredet.
Oh Gott, ja, wahrscheinlich.
Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden würdest, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was du gerne noch sagen wollen würdest?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich nur, nee, am Ende wahrscheinlich nur, das hatten wir vorhin schon, eben sei ein Mensch. Das ist das, was ich gerade am allerwichtigsten von allem finde. Wenn wir das ein bisschen schaffen, immer wieder, immer mehr, im Alltag, wo auch immer, ich glaube, dann ist viel gewonnen. Es würde mich freuen. Ist nicht die leichteste Übung, aber ich glaube, sie lohnt sich.
Ja. Wo können dich die Leute im Internet finden?
Auf Instagram kann man mich finden.
Da heißt du wie?
Zusammengeschrieben S. Jaksch, also Sjaksch. Dort findet man mich. Man kann meine Website in worten.jetzt aufrufen, da findet man mich. Ich glaube, sogar auf Facebook findet man mich noch unter meinem Klarnamen, Stefanie Jaksch. Blue Sky bin ich, glaube ich, auch, das habe ich noch nicht durchschaut.
Yeah.
Aber da kann man mich finden, wenn man einfach nur meinen Namen eingibt. Ja, das sind so die üblichen Wege, auf denen man mich kontaktieren kann, wenn man das möchte.
Werde ich auch alles verlinken. Und auch auf dem Buch natürlich auch.
Danke
dir. Vielen lieben Dank dir.
Ja, danke dir für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Stefanie, für das wirklich sehr schöne Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, das würde mir sehr helfen, könnt ihr den Podcast auch bewerten, idealerweise mit 5 Sternen und eine kurze Rezension dazu schreiben. Das geht unter anderem auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt Große Töchter auf Instagram folgen, @großetöchterpod und mir auf allen Social Media Plattformen als @FrauFrasel folgen. Mittlerweile bin ich sogar auf TikTok. Ich habe meinen Widerstand aufgegeben. Wie gesagt, überall @FrauFrasel und Große Töchter könnt ihr außerdem kontaktieren unter großetöchterpodcast@gmail.com. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann könnt ihr das unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes und indem ihr euren FreundInnen, Familien, Mitgliedern und Bekannten und ArbeitskollegInnen von diesem Podcast erzählt, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt und indem ihr Große Töchter mit 5 Sternen bewertet auf der Plattform eurer Wahl, zum Beispiel, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Vielen lieben Dank euch und bis nächstes Mal. Nicht kleinkriegen lassen.